Heute im Bird Gang Powerlifting Podcast. 3 Gamechanger, mit denen ich stärker aus der Reha komme als je zuvor. Mantra für bessere Prozessorientierung. Und was bringen mir eigentlich Barfuß-Sessions?
Das ist schon geil. Weil das einfach so unglaublich, unglaublich spannend
war. Das war die krankste Überleitung meines Lebens.
Einfach erzählen, erzählen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bird Gang Powerlifting Podcast. Mein Name ist Falk, ich sitze hier mit meinem reizenden Co-Host, Mr. Maximilian Rabe aus Berlin. Herzlich willkommen an diesem nicht regulären Freitagabend zur neuen Aufnahme.
Für euch ist hoffentlich noch Mittwoch.
Für euch ist hoffentlich noch Mittwoch. Wir entschuldigen uns natürlich für die Verzögerung mit dem Joe Bornstein Podcast, da gab es tatsächlich ein bisschen gravierendere technische Schwierigkeiten in der Post-Production, aber die haben wir jetzt hoffentlich so langsam gefixt und ihr konntet die Folge hören und seid hoffentlich alle begeistert. Wir können jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht auf Feedback eingehen, aber das werden wir bei Gelegenheit nachholen. Ansonsten haben wir eine bisher sehr, 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 sehr warme Woche hinter uns und das hat sich natürlich an der einen oder anderen Stelle aufs Training ausgewirkt, aber Maxi, wie hast du das denn wahrgenommen?
Es ging bei mir alles. Durch unsere ständigen Erwähnungen des Wetters war ich natürlich gewappnet mit Trinken und Salzen. Ja, ich würde am liebsten sagen, es läuft alles mega geil, aber ich hatte so richtig alte Leute-Krankheit. Ich fühle mich wirklich super fit, alles geil, als hätte ich nie was im Rücken gehabt, hab einen Rest-Day. Troll durchs Leben, freue mich. Nächsten Morgen wache ich auf, von oder beim Aufwachen im Bett wirklich so wie so einen Hexenschuss bekommen. Der hat sich dann auch über den Tag gezogen. Hab auch heute noch ein bisschen, merke ich es noch. Aber ich muss sagen, das ist schon mal, man erwartet halt sowas, ne? Also es gibt immer mal hoch und runter und ich muss aber auch sagen, Training konnte ich steigern sogar. Abends konnte ich mich wieder einmal bewegen. Mit dem Training, Warm-up hat sich gut angefühlt. Und konnte da mich weiter steigern. Also hat da irgendwie gar keine Auswirkungen aufs Training. Wahrscheinlich wirklich nur ein bisschen was eingeklemmt. Schiebe ich jetzt einfach aufs Wetter. Wie ist bei dir?
Ja, ich komme auch erstaunlich gut klar mit dem Wetter. Ich hatte nur heute ein sehr sperriges, schleppendes Training. Aber ansonsten geht es bisher tatsächlich sehr, sehr gut voran. Ich stelle mich einfach darauf ein, dass es wirklich verschissen warm ist. Und nehme mir irgendwie ein Handtuch mit, was ich mir dann zwischendurch 20 Mal mit kaltem Wasser nass mache und lege mir das über den Kopf. In den Sätzen,
geil. In
den Satzpausen natürlich. Sitze dann hier irgendwie auf so einem Klappstuhl, hab den dann irgendwie vor einem Ventilator platziert. Ja, also ich glaube, das Schlimmste ist, worauf man sich einfach einstellen muss, dass das T-Shirt wirklich komplett durchgeschwitzt ist. So
nach. Ja gut, das, so gehört sich das beim Training, oder?
Genau, das denke ich mir halt.
Wenn das T-Shirt nicht nass ist, hast du ihn ja angestrengt.
So, das denke ich mir halt auch. So im Winter oder bei moderaten Temperaturen, dann ist halt, hat man so einen leichten Schweißrand und unter den Achseln so. Und da gewöhnt man sich halt dran und jetzt muss man sich halt drauf einstellen, dass halt das ganze T-Shirt komplett nass ist und dann so die, ja, ich lasse dann auf dem Balkon auslüften, dann geht's in die Wäsche und dann passt das so. Und genau, wenn man sich darauf einstellt und auch dann halt den extra Schritt nochmal ins Bad macht und die Flasche 2-3 Mal mehr auffüllt, geht's, denke ich. Und man muss halt öfter kreiden, weil irgendwie die Kreide von den Händen flüssig, gespült
flüssig
wird.
Alles ist Flüssigkreide.
Alles ist Flüssigkreide. Oder halt weg. So. Ja, das ist so gerade der Status quo, aber ich bin insgesamt sehr happy, es funktioniert alles ganz gut und ja.
Hast du denn im Training noch einige tolle Sachen ausprobiert bei deinen Trainees?
Ja, der aktuelle Call geht in Richtung Barfuß-Sessions. Da habe ich jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Leute, die das bekommen und ich bin begeistert, muss ich sagen. Mhm. Wir haben das ja mal so uns da inspirieren lassen von Steve DeNovi, glaube ich. Da, der hat es ja hauptsächlich mit geprogrammt und jetzt kriegen einige meiner Leute halt, die sehr Schwierigkeiten haben, Fußdruck zu verteilen oder sich sehr auf ihre Schuhe verlassen aus irgendeinem Grund, was auch immer das heißen mag, gehe ich jetzt erstmal nicht näher drauf ein, die bekommen jetzt einfach Barfuß-Sessions, also die haben jetzt eine Beuge-Session in der Woche, die sie komplett ohne Schuhe machen und da kann man dann zum einen extrem gut zeigen, worauf geachtet werden soll, ja, weil einem der Fuß einfach nicht vorgibt, wie der Schuh nicht vorgibt, wie der Fuß positioniert wird, so rum. Und ja, irgendwie schlägt das sehr gut an, wenn man dann sagt, hier, guck mal, du machst jetzt, wenn du barfuß stehst, irgendwie automatisch das und das, mach das doch auch mal, wenn du den Schuh anhast. Oder such dir einen Schuh, in dem du das machen kannst.
Hm.
Und dann, ja, an jedem Ende verbessert sich das dann halt. Also entweder wird dann die Wahrnehmung des Schuhs, den man eh schon trägt, besser und man kann den besser nutzen. Oder man merkt, ah, vielleicht brauche ich einfach einen anderen Schuh, wechsel den Schuh und dann funktioniert das besser. Und damit bin ich dann, also egal wie es läuft, wenn es besser wird, bin ich zufrieden.
Ja.
Genau, also es sind jetzt, ich glaube, jeweils irgendwie so 1 bis 1,5 Blöcke in, wo das probiert wird und die Fortschritte sind, ja, ich will nicht sagen, dass es irgendwie ein Quickfix ist, aber es funktioniert schon sehr schnell, sehr gut.
Gutes vielleicht Tool, so. Ja. Ja, krass, also ich hatte jetzt auch unabhängig davon, ein Trainee von mir, Nadine, hat mir mal bei der Deadlift-Session auch geschrieben. Shoutout. Sie macht jetzt einfach barfuß und hat dafür direkt ein besseres Gefühl für Fußdruck bekommen. Und ich so, ja, go for it. Ich glaube, von Tanja hat es auch mal gehört. Also, ja, warum nicht? Also, wenn der vor allen Dingen, wenn der Schuh dann halt im Weg ist, ist halt ein Problem. Dann sollte man vielleicht echt mal über anderes Schuhwerk nachdenken. Aber auch generell, glaube ich, wie du sagst, ne, es bringt halt mehr Propriozeption, heißt das so?
Propriozeption.
Genau. Gefühl. Und ja, ist auch für den Coach gut, wenn man mal sieht, was da am Fuß passiert. Ist jetzt bei mir auch gerade stark im Fokus und ich muss sagen, ich hatte jetzt auch einige Lifter, bei denen ich immer gesagt habe, hey, es geht voran und die Technik gefällt mir irgendwie nicht. Aber ich werde jetzt einen Teufel tun, zu sagen, hey, wir müssen alles anders machen. Und dann fühlt sich das irgendwie schlecht an. So, ich habe dann immer versucht, so ein bisschen parallel quasi die Technik zu cueen und das im Rahmen zu halten. Aber hatte ich jetzt bei mehreren Athleten, dass dann plötzlich gar nichts mehr ging. Und der Satz kam, ich habe vergessen, wie man hebt, beugt, hast du nicht gesehen. Vielleicht manchmal auch verbunden mit Schmerz. Und dann habe ich gemerkt, vielleicht sollte man da doch mehr intervenieren. Und eine Realisierung, die mir dann auch bei manchen, wo ich gesagt habe, hey, wir kommen da einfach nicht weiter, weil da musst du dich halt sehr auf deine passiven Strukturen verlassen und anscheinend sagen dir deine passiven Strukturen gerade, ich habe keinen Bock mehr. Also es war immer dasselbe, du machst halt Fortschritt, irgendwann Plateau und dann werden die irgendwann sogar schlechter und das wird dann auch nicht mehr besser, es sei denn, man passt halt die Technik an. Und ich glaube, es ist doch, jetzt werde ich mir mehr Gelegenheit rausnehmen, die Leute auch umzucuen. Hab dann auch beim, wenn man so quasi die Technik dann neu lernt, gemerkt, dass da ein großes Defizit war. Und eine Sache, die ich da auch verstanden habe, ist, was wir öfter gesagt haben, es soll sich nicht gut anfühlen, es soll halt ordentlich sein, aber dass man, dass es zu erwarten gilt, dass man mit der, in Anführungszeichen, korrekteren Technik erstmal schwächer ist, weil man dann eben nicht mehr passive Strukturen benutzen kann, sondern Muskeln, aber guess what, wenn du nie deine Muskeln benutzt hast und dich immer irgendwo reinfallen lassen hast, reingelehnt hast, dann bist du da erstmal schwächer. Und das war für mich so ein Aha-Moment, nee, wir machen halt eindeutig das Richtige. Aber ja, es ist halt erstmal schwächer, weil man es nie so gemacht hat, aber man hatte dann auch viel mehr Potenzial, da wieder schnell stärker zu werden.
Und da würde ich mich absolut anschließen. Ich habe manchmal so ein bisschen den Struggle, das so on the go. Also es gibt ja Leute, bei denen muss man jetzt nicht unbedingt direkt, also zumindest gibt es jetzt keine Indikation dafür, dass man irgendwie stark intervenieren müsste. Ne? Da läuft die Beuge einfach und du kannst jede Woche irgendwie oder jeden Block 5 bis 10 Kilo draufschmeißen und es wird einfach alles geiler. Und du hast, aber dir fällt trotzdem immer irgendwie auf, vielleicht müsste man daran mal arbeiten und naja, wenn wir das nicht machen, dann bleiben wir vielleicht irgendwann stecken und dann müssen wir nochmal hier 30 Kilo reduzieren, weil eben genau das eintritt, was du gerade gesagt hast. Und dann sicher kann man das dann auch gut so kommunizieren, aber es gibt halt Leute, die sind einfach ungeduldig. Und ja, also ich versuche halt auch diese Ungeduld nicht unbedingt zu provozieren, weil ich mich jetzt so als Coach bin halt kein Joey Flex, wo ich sagen kann, hier komm, dann verpiss dich halt, wenn du ungeduldig bist und geh irgendwo anders hin, sondern ich will die auch bei mir behalten.
Ja, oder vor allen Dingen, ich verspreche dir, wenn du das so machst, bist du 2 Monaten stärker, ne? Also klar, wäre so ein Spruch cool, aber er wäre halt gelogen, weil
genau,
ich zumindest weiß das nicht, ob das so schnell geht und ob das so einfach ist. Plus, es gibt ja auch das Konzept, ne, dass man mit vielen verschiedenen Techniken oder auch, sagen wir mal, mit vielleicht nicht der optimalen Technik stärker werden kann. Und da ist manchmal schwer, die Grenze zu ziehen, ne?
Ja, eben. Und was heißt optimale Technik? Ne? Das ist ja die nächste Frage, um MTMT zu zitieren. Optimal ist egal. trifft wahrscheinlich für die meisten Alltagsathletinnen und Athleten zu. Da geht es dann hauptsächlich darum, überhaupt was zu machen und dann kommt der Fortschritt von alleine. Nur wenn wir halt schon jemanden vor uns haben, der viel in den Sport hinein investiert, gut trainiert, viel trainiert, hart trainiert vor allem, da geht es dann halt darum, die Technik zu optimieren, beziehungsweise auch individuell zu optimieren und diesen Schritt zu gehen. Also es ist halt oft auch irgendwie eine Art von Ausprobieren. So, das heißt nicht unbedingt, dass ich keine konkrete Vorstellung davon habe, was ich sehen will, sondern die Wege dorthin können unterschiedlich sein, weil die Leute einfach unterschiedlich reagieren. Kann ich nicht einfach sagen, hier, belad mal deinen Fuß irgendwie mehr lateral und versuch den Druck zu halten. So, das verstehen die dann oft nicht, was ja auch, ich würde es ja genauso wenig verstehen, wenn ich mich da nicht so sehr damit beschäftige. Sondern da musst du dann halt, ja, jetzt kommen wir wieder zum Thema Cues, da musst du dann irgendwie Metaphern bilden, dass die verstehen und dann probierst du da halt irgendwie 3, 4, 5 Blöcke vielleicht sogar dran rum, damit es besser wird. Und oder du hast halt so Leute wie Isa, die dann, also Isa auch, würde ich sagen, relativ ungeduldige Person, wo du dann, ja, du bringst halt eine Änderung rein und dann ist relativ schnell die Frustrationstoleranzgrenze erreicht und dann musst du da, hast halt viel Kommunikationsarbeit, die Leute wieder in die Spur zu bringen. Ja, das ist dann einfach sehr, sehr anstrengend. Und wie gesagt, ich finde es dann schwierig, einen Sweet Spot zu finden mit, wie gut macht die Person gerade Progress und wie notwendig ist es jetzt da einzuschreiten und wenn ich das als langfristig notwendig sehe, in welchem Ausmaß versuche ich das jetzt zu machen? Ja, finde ich schwierig einfach, dass es.
Also ich habe auch manchmal das Gefühl, es gibt so verschiedene, also das ist jetzt auch meine Erkenntnis gerade, dass es so verschiedene Arten von Liftern gibt und dass es da manchmal andere Kommunikation erfordert. Und ich weiß immer noch nicht genau, ich kann dir noch nicht sagen, hey, mit der Person muss man genau so kommunizieren, mit der anderen genau so. Aber ich habe das Gefühl, es gibt manche Leute, die sehr, ja, ich weiß nicht, intellektuell wäre das positive Framing, Overthinking wäre das negative Framing, aber die sehr viel bewusst in ihrer Technik machen. Sehr viel auf Kleinigkeiten achten, wo ist der Arm, was macht die das, sehr viel Kontrolle haben wollen über alle kleinen Bewegungen, die der Körper macht. Und andere Leute, oder der gegensätzliche Pol, wären Lifter, die sehr auf Gewohnheit angewiesen sind, vielleicht auch eher so ein bisschen gut im Flow sind. Weißt du, was ich meine? Und ich habe festgestellt, dass bei beiden kann es halt Probleme geben, wenn die sich zu doll auf ihre Technik fokussieren. Und ich glaube, man kann auch beide so überladen quasi. Also da macht es eigentlich keinen Unterschied. Es gibt für beide einen zu viel. Vielleicht für diese Gewohnheitsmenschen ist dann schon eine Änderung zu viel. Für diese Techniker halt irgendwann vielleicht auch. Aber ja, ich weiß nicht. Es gibt manche Leute, die können technische Hinweise natürlich sehr schnell umsetzen. Das ist fast nochmal eine echte Extra-Kategorie. Die müssen jetzt vielleicht auch nicht über analytisch sein, aber wenn du denen so 1, 2 Sachen gibst, dann setzen die sofort um und sagen, oh ja, okay, ich hab das einfach so gemacht, wie du gesagt hast, war voll geil. Und das kann ja ich nicht mal. Also, oder was heißt ich nicht mal? Das fällt mir auch bei manchen Sachen schwer. Ich struggle ja auch gerade beim Coaching, brauche sehr, sehr lange, bis ich ein Konzept verstehe. Dann erkläre ich das jemand anderen. Vielleicht kann ich auch einfach nur mega gut dann erklären. Aber die checken das dann instant und ich denke mir so, ja, fällt mir ganz schön schwer. Ich so, willst du mich verarschen? Du hast in einer Woche geschissen gekriegt. Ich habe halt 3 Blöcke dafür gebraucht. Und ja, es gibt andere Leute, die so sehr gewohnheitstechnisch sind. Das sind auch diese Leute, die dann öfter mal so sagen, ich weiß nicht mehr, wie ich vorher gebeugt habe oder so. Und die sagen dir, wie machst du das? Naja, so wie immer halt. So, das ist ihre Beschreibung, wie sie die Technik machen. Und die können auch quasi jemandem wahrscheinlich schwer erklären, wie sie selbst beugen. Also wenn die jetzt jemandem das beibringen wollen. Und da merke ich oft, wenn du denen eine Sache gibt, auf was die sich konzentrieren sollen, dass dann sehr viel einbricht. Und da ist dann immer sehr schwer, wie man Sachen cute, ohne die Confidence so ein bisschen zu zerstören. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, voll. Voll.
Kennst du solche Leute? Hast du auch mal den Struggle da gehabt?
Also, ich frage mich, ob man das nicht vielleicht sogar mit einem gewissen Begriff von Ungeduld gleichsetzen kann. Dieses Selbstbewusstsein zu zerstören oder so. Aber Ja, also so ziemlich alle Typen, die du gerade beschrieben hast, habe ich in irgendeinem Ausmaß schon mal erlebt. So, ich hatte mal einen Typen, dem habe ich fürs Kreuzheben mal einfach wirklich den ganz basic Cue gegeben, ja, mach mal den Rücken gerade. Und dann hat er sich halt 280, 300 Kilo rangehängt, hat den Rücken gerade gelassen, das hat einfach funktioniert. Also, ja, da hat das geklappt und dann gibt es aber auch Leute, da versuchst du den wirklich Bilder zu malen, noch und nöcher, und die kriegen das da nicht hin. Oder, und das ist das nächste Ding, die kriegen halt so Input von mir und die setzen es dann sehr, sehr gut um, aber auch sehr, sehr extrem. Also
Ja.
Dass du dann so hier versuch mal den oberen Rücken ein bisschen locker zu lassen. So. Und dann wird der obere Rücken aber so brachial eingerundet, dass die komplette, das sagittale Centering komplett aus dem Lot fliegt. So. Und dann lässt du das irgendwie so 2-3 Blöcke mal laufen oder vielleicht auch mehr. Und sagst dann, hier, vielleicht müssen wir da mal wieder ein bisschen mehr zur Mitte zurück, und dann ist da komplett Land unter, weil, ah, scheiße, jetzt muss ich alles anders machen. Und ich kann es halt komplett verstehen, so, wenn ich, und das ist mir auch so gegangen, als ich mit Benchboy angefangen habe, an meiner Beuge zu arbeiten. Mhm. Und er mir gesagt hat, versuch mal deinen Vorderfuß mehr zu belasten. Okay, habe ich gemacht, meinen Vorderfuß mehr belastet, und das ist halt dann so weit gegangen, dass ich fast einfach nur noch auf den Zehenspitzen stand. Und dann kam irgendwann der Punkt, an dem gesagt wurde, ja, versuch jetzt mal wieder die Ferse mehr zu belasten. Und das war für mich kognitiv so herausfordernd, weil ich mir dachte, hä? Ich denke, ich soll hier den Vorderfuß belasten, jetzt belaste ich den Vorderfuß wie kein zweiter und jetzt ist es auch scheiße, oder was? Und dann musst du dich halt wieder zurücksetzen und dieses, du arbeitest irgendwie dich in ein Extrem rein oder versuchst diese Sache,
die du mal übers Ziel hinausschießen, ne?
Genau, im wahrsten Sinne, schießt dann übers Ziel hinaus und musst dich dann halt wieder zurückarbeiten, beziehungsweise weiterarbeiten, ne? Das ist ja dialektisch betrachtet, nimmst du ja das, was du hast, und arbeitest weiterhin zu einem technischen Optimalstand. Und das ist so anstrengend. Es ist so anstrengend. Und ich kann es wirklich nur nachvollziehen, wenn man halt in dieser Situation ist.
Ich überlege gerade, ob es einfach eine akkurate, ich meine, du hast gesagt Ungeduld oder ich habe gesagt, so Gewohnheitsmensch oder eher so sehr analytische Person, was ja beides ein Nachteil sein kann. Das hat ja beides Vor- und Nachteile. Vielleicht ist es besser klassifiziert, wenn man sagt, dass manche Leute einfach schon ein besseres Körpergefühl haben. Weil das ist ja letztendlich das, wenn du nur Sachen aus Gewohnheit machst und nicht richtig so weißt, was mache ich denn eigentlich dabei? Oder wenn man sagt, schieb mal die Hüfte nach hinten, und dann kann man das nicht machen, ohne dass man 3 andere Sachen ändert. Ist, denke ich mal, so, dass noch ein bisschen das Körpergefühl nicht so da ist. Und jetzt, wo du die Geschichte erzählst, ging mir natürlich am Anfang genauso, ne? Jetzt weiß ich genau, was ich bei einer Beuge mache. Es wird natürlich jetzt immer mehr detailorientiert und du kannst auf die kleinsten Sachen achten und die umsetzen. Du kannst viel mehr variabel sein und auch bestimmte Sachen zum Funktionieren bringen, weil du, glaube ich, auch diese Variation schon alle mal gemacht hast. Während du, also was ich damit sagen will, vielleicht ist es auch einfach einen fortgeschrittenen Status. Also wie weit bist du schon fortgeschritten? Andere Sachen bereiten dich vielleicht gut schon vor auf Powerlifting, aber vielleicht ist es wirklich einfach nur, man muss den Sport ein bisschen länger machen und dann wird man darin auch besser. Obwohl mir auch ein paar Leute einfangen, die es schon sehr lange machen. Vielleicht wie bewusst machst du den Sachen und arbeitest an bestimmten Fähigkeiten?
Ich habe letztens in einem Podcast gehört, dass eine gewisse Person so einen Hot-Take gedroppt hat zum Thema Talent im Powerlifting, und bestimmt hast du die Folge auch gehört. Also die Person meinte dann, dass sie meint, es gibt kein Talent.
Ach so, ja, die habe ich auch gehört, die Folge.
Ich versuche es mal kurz einzufangen. Also sie meinte, dass die Menschen, die an der Weltspitze Powerlifting betreiben, nicht dort sind, weil sie Talent hätten. Und dass es sowas wie Talent nicht gibt. Das war ihr Hot Take. Also das Format dieses Podcasts ist immer irgendwie Hot Takes zu droppen. Und hat dann versucht, das auf der Grundlage zu erklären, dass ja alle, die dort sind, halt sehr viel dafür machen, sehr viel dafür arbeiten und halt auch eine sehr, sehr gute, wie nennst du es immer, frühkindliche sportliche Bildung haben oder so?
Naja, sie meint ja irgendwie so, ihr Argument war, Amanda Lawrence hat irgendwie 7-mal die Woche gesquattet am Anfang über Jahre und hat irgendwie auf dem Bauernhof als Kind schon gearbeitet.
Genau, Joe Bornstein hat intensiv Baseball gespielt, Russell hat sehr auf hohem Niveau Football gespielt und die haben auch so Weight Training gemacht. Und ich finde es natürlich sehr, sehr interessant, weil du dann das ja so framest, als wären die Faktoren oder die einzigen Bedingungen, die dich an die Weltspitze bringen. Du musst dein Essen immer 100% in Check haben, du musst dein Training 100% in Check haben und du musst eine gute sportliche Frühbildung haben. So, das sind so die Eckdaten. Das ist
halt Quatsch.
Und das ist halt wirklich kompletter Schwachsinn. Denn wie viele haben Training, Ernährung komplett in Check und eine sportliche Frühbildung und sind nicht bei den Worlds? Das ist die Frage, die du dir stellen musst.
Oder andersrum auch.
Nicht welche Bedingungen erfüllen die bei den Worlds sind, sondern welche Bedingungen erfüllen die Leute, die nicht bei den Worlds sind, im gleichen Aus oder in einem ähnlichen Ausmaß, wie die Leute bei den Worlds sind. Und wie viele sind das denn im Vergleich? Und das sind so viele tausende Leute mehr, die halt, okay, sehr stark fortgeschritten vielleicht auch sind, klar, keine Frage, aber die es niemals auf die Worlds schaffen werden, einfach weil ihnen das gewisse Talent fehlt. Und das Problem, was ich aber in dem Podcast dann meinte, und jetzt sind wir bei einem philosophischen oder bei einem sprachphilosophischen Thema, ist, dass der Begriff Talent nie wirklich definiert wurde. So, da wurde gesagt, Talent gibt es nicht, aber was bedeutet das?
Die haben ja gesagt, es ging um einen Hot Take, also um einen provokanten Take. Mhm. Und am Ende haben die ja auch alle sich einig gewesen, hättest du gesagt, es ist nicht nur dafür verantwortlich, dann würden wir dir zustimmen. So nicht. Also er hat auch eine niedrige Agreement-Score, glaube ich, bekommen.
Es ging. Das war ja genau der Punkt. Also das war ja dann trotzdem, werten das ja dann immer, ne? Also
die sind nette Gastgeber.
Ja, genau. Aber dafür trotzdem finde ich es, ich finde, man kann ja mit der Person dann trotzdem auch so ein bisschen ins Gericht gehen. So, ich meine, als Marcellus hier war, da haben wir das ja auch aus unserer Perspektive kritisiert, wir hatten halt Unrecht, das ist ja auch okay. Aber ist ja, ich meine, das so kann es ja am Ende auch ausgehen, ne? Wenn er sagt, ja, ich mache das so und so, und der Tag, den wir da, glaube ich, kritisiert haben, war, dass er von Woche 3 zu 4 einen 10% Sprung vom Woche 4 Gewicht oder vom angepeilten Woche 4 Gewicht macht. Und wir dann gesagt haben, boah, das ist aber zu groß. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Das ist ja bei 360 Kilo, dann 36 Kilo Sprünge.
Lass
mich
nicht zu weit vom Thema weg, wenn jetzt,
ja.
Wenn du sagst, wir waren ja bei wo waren wir denn?
Wo waren wir eigentlich? Ja, bei Talent.
Dass dieses Sport oder dass diese Bewusstsein für die eigene Technik Talent bei manchen Leuten auch ist und eben nicht Fortgeschrittenheitsstatus, meinst du? Dass manche einfach ein gutes Körpergefühl haben.
Ja, genau. Also da bin ich dann drauf gekommen, dass man halt von gutem Körpergefühl auch in Richtung Talent denken kann. Aber dass es ja nicht unbedingt gegeben sein muss, sondern dass man sich halt auch erarbeiten kann.
Ja.
Aber das ist, wie gesagt, steht ja auch auf einem anderen Blatt. Das wollte ich jetzt gar nicht so sagen.
Ja, also wenn du als Kind nie Sport gemacht hast, außer so ein bisschen Schulsport, und ein anderer hat halt, weiß ich nicht, in drei verschiedenen Vereinen verschiedene Sportarten gemacht, auf jeden Fall hast du ein anderes Körpergefühl. Also mein Bruder hat ja auch Sportmanagement gemacht, macht auch sehr viel eher so Engagement, Freizeitsport, Leichtathletik. Und er sagt auch, bei Kindern, da geht es nicht darum, was die für einen Sport machen oder die zu spezialisieren. Im Gegenteil, du willst ihnen die Möglichkeit geben, so viele Sachen wie möglich zu machen, einfach damit die ihr Koordination, Körpergefühl, Skills sich einfach erarbeiten, um eine Grundlage zu bilden. Und da gibt es halt einen Riesenunterschied von Leuten, die halt, früher war es immer so Stadtkinder, Dorfkinder, so von der Bewegungskompetenz, dass da schon Riesenunterschiede sind. Und ja, also beides wahrscheinlich, ne? Sowohl frühkindliche Erziehung als auch Talent.
Ja, eben. Das sind dann die Sachen, die Hand in Hand gehen, und da kommen dann die Top-Athleten und Athletinnen raus, wenn das funktioniert. Aber ja, es gibt auch Leute, denen das dann irgendwann möglicherweise auf die Füße fallen kann in Sachen Verletzung, und da muss man dann ein wenig bedachter ins Training gehen und muss auch sehr vorsichtig und rehabilitierend arbeiten und sehr thoughtful sein. Und das kann unter anderem auch, jetzt wieder der Sprung zurück zum Thema Geduld, eben das strapazieren. Und ich finde es dann vielleicht immer ganz, ganz hilfreich, vielleicht auch solche Reha-Prozesse als Chancen zu sehen und da möglicherweise anzusetzen. Was wären denn für dich Sachen, die du, wenn du in der Situation bist jetzt als Coach, ja, Person kommt zu dir, hier, ich bin verletzt, wir müssen irgendwie ein bisschen Reha-Training machen. Wo siehst du da Chancen?
Das war jetzt eigentlich eine Überleitung zu meinem Thema. 3 Gamechanger, mit denen ich stärker aus der Reha komme als je zuvor. Habe ich mir so aufgeschrieben, weil ich jetzt schon nicht nur so Gewichtsfortschritte habe, sondern für mich krasse Verständnissprünge gemacht hat, was, ja, weiß ich nicht, wie Bewegung aussieht, wie ein Squat auszusehen hat, wie sehe ich Probleme bei jemanden und wie kann ich die dann auch gezielt angehen. Also auch erfolgreich. Ich habe dann viel besseres Auge entwickelt, wo wirklich Probleme sind, und hatte aber ein paar Sachen, die ich dann halt in diesem, ist ja nicht nur ein Reha, ist ja auch ein Mentoring-Prozess, den ich da habe, den ich, der wirklich augenöffnend macht, augenöffnend war. zum Beispiel diesen Hip-Shift, vorher konnte ich den nicht unterdrücken. Jetzt kann ich genau, weiß ich genau, wo der passiert ist, also durch welche kleine Bewegung, wie ich den passieren lassen kann und was ich unterdrücken muss, und dann passiert er halt sofort wieder nicht. Und solche Sachen habe ich mir mal zusammengefasst und 3 Punkte aufgeschrieben, die für mich so absolute Gamechanger waren. Und wir fangen an mit Fußstellung für echte Pronation. Das war jetzt ein neuer Aha-Moment oder der recently, der neueste. Und zwar habe ich ja das Problem, auch wie viele, glaube ich, dass die Füße so ein bisschen wegklappen. Also dass der Fuß, nochmal kurz zusammengefasst, in der Kniebeuge sollten die Oberschenkel und die Unterschenkel nach innen rotieren beim Runtergehen. Das ist einfach die natürliche Bewegung. Wenn das Knie sich beugt, passiert eine Innenrotation. Und dahingehend flacht auch der Fuß aus. Also der hat ja so ein Gewölbe, ein Fußgewölbe. Das sollte jetzt nicht komplett platt werden danach, aber das sollte etwas ausflachen. So bringt man Druck in den Boden. Was man jetzt bei vielen beobachten kann, mal abgesehen von Leute, die bewusst irgendwie nach außen rotieren und das unterdrücken wollen, ist der Fakt, dass anstatt dann, dass der Oberschenkel nach innen rotiert, die Kraft aufgenommen wird, der Fuß ausflacht, ist eher eine Bewegung, dass die Knie zusammenkommen, anstatt sich, ich beschreibe das jetzt immer ganz gut, du willst eigentlich, dass die Knie in die Richtung gehen, dass sie sich angucken, also nach innen drehen, aber halt nicht sich näher kommen. Die werden trotzdem ein bisschen näher kommen, aber sowohl beim ADL als beim Squat wollen wir diese Bewegung zulassen, dass zumindest diese Innenrotation stattfindet und nicht dagegen arbeiten. Also da habe ich jetzt auch viele Lifter gesehen, mit denen gesprochen, und die meinen, ach so, nee, ich versuche die immer, dass sie sich nicht nach innen drehen und dagegen anzukämpfen. Auch typisch oft diese Deadlifts, wo die Leute die Knie nach außen gegen die Arme drücken oder sowas. Und sich dann wundern, warum irgendwie alles wehtut und warum man irgendwie keine Kraft in den Boden erzeugen kann und der Rücken so wehtut. Sind alles so Sachen, die bei mir auch ein Riesenproblem waren. Also bestes Beispiel in ADL. Für mich war ein pausierter ADL komplett sinnlos, weil ich mir denke, warum soll ich denn, also klar, man macht sowieso mal ein bisschen Kontrolle, finde ich. Also das gehört halt dazu, dass man ein bisschen kontrolliert die Bewegung macht bei einem ADL. Aber auch so nach dem Motto, warum soll ich denn diese Position aushalten, wo einfach nur der Rücken belastet wird? Weil ADL war für mich immer gleichbedeutend mit der Unterrücken wird halt krass belastet. Und jetzt haben wir vor allen Dingen die Fußstellung geändert. Ich habe sonst immer sehr weit nach außen gestanden mit meinen Füßen, also nach außen gedreht. Und wir haben das jetzt sehr stark geändert, dass wir die nach innen gedreht haben, wo ich immer das Gefühl hatte, die fallen dann eher zusammen. Und wenn ich dagegen jetzt ankämpfe, was ja mein Problem war, dass eben meine Füße so umklappen, die Außenkante abhebt im untersten Punkt bei der Kniebeuge zum Beispiel, habe ich entsprechend auch meinen Stand anders gewählt. Jetzt, wo ich weiß, dass ich aktiv dagegen arbeiten muss, richte ich die gerade sehr, sehr gerade aus. Und es war wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also ich habe die jetzt deutlich enger zusammengestellt, diese Innenrotation zugelassen, aber darauf geachtet natürlich, dass meine Ferse in Kontakt bleibt und auf einmal Glut funktioniert und ich kann jetzt mehr, also es ist natürlich trotzdem jetzt mal schwer, aber ich kann unten im ADL in der Pause chillen. Ich bewege auch jetzt Beltless, langsam Gewichte, die früher so mein normales Arbeitsgewicht waren. Ich komme ja gerade erst zurück aus der Reha, aber die halt dann mit Tempo und mit Pause, ein Tempo nach oben, nach unten, und ich habe wirklich das Gefühl, ja, weiß ich nicht. Es ist wie in einem pausierten Squat oder so. Ist jetzt nicht angenehm, aber ich kann halt da chillen, ne? Und der Muskel brennt dann vielleicht irgendwie, aber es ist nicht nur ein Aushalten von Rückenschmerzen, so nach dem Motto. Ja, da ein ganz großer Faktor, den ich dann auch bei manchen Athleten sehe, oh, die machen das schon richtig, deswegen haben die auch keine Probleme damit. Wiederum bei anderen, oha, die machen das falsch. Und vielleicht ist deswegen das der Grund, dass der Lift schon seit Ewigkeiten struggelt oder da Schmerzen entstanden sind. Und die einfach dieses Ja, also oft auch beim Deadliften oder beim Squat, dass sie das Gefühl haben, benutzt doch mal mehr deine Quads so, ne? Und du siehst immer, wie die Knie nach hinten schießen und die versuchen es, aber können es nicht. Und irgendwann wird einem da klar, warum die das nicht können. Weil halt die Fußposition das nicht zulässt, weil der Fuß nicht ordentlich ausflacht. Und da war bei mir jetzt, wie gesagt, auch bei der Beuge ein großer Gamechanger, die Füße gerader zu stellen, sie innen rotieren zu lassen und eher dagegen anzukämpfen, dass die ja die Ferse nicht abhebt. Das ist gerade ein großer Fokus bei meinen Liftern auch.
Ja, kann ich auch nachvollziehen. Also ich struggle auch immer so ein bisschen damit, wenn ich die RDLs mache, dass ich dann so leicht nach vorne kippe auf den Vorderfuß. Und ich muss aber auch sagen, dass mir die Hyperextensions da, beziehungsweise in der Art und Weise, wie wir die jetzt gerade ausführen, sehr geholfen haben, einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, was mache ich jetzt mit meinem Becken und mit meiner Hüfte. Und da kleiner Callback zu der, ich glaube, Megan Scanlon-Folge, nagelt mich nicht drauf fest, welche das war, ist schon eine Weile her, dass Hyperextensions ja eigentlich kein Hinge-Movement im Sinne von, ich versuche die Hüfte nach hinten zu verschieben sind. Und das würde ich auch jetzt immer noch nicht sagen, aber ich glaube, ich sehe jetzt, wie sehr sinnvoll das sein kann, eine Hyperextension drin zu haben, die gut durchzuführen und dadurch dann bessere Becken, bessere Beckenposition, besseren Hip-Hinge hinzubekommen, ohne dass man dabei Fußdruck nach vorne verliert, also nach vorne und hinten verliert.
Kannst du mal kurz, weil das wäre auch mein zweiter Punkt, der mich stärker aus der Reha gemacht hat, nämlich das Becken richtig zu positionieren, zu kippen. Willst du das vielleicht mal da sagen, wie du die Hyperextension machst?
Ja, also sehr, sehr anders, als ich es vorher gemacht habe, weil ich da das Gefühl, also früher, kurz um dann die Differenz herzustellen, früher habe ich es immer so gemacht, dass ich mein Becken ähnlich wie bei einer, ja, schon so ein bisschen wie bei einem RDL, aber nicht ganz so sehr irgendwie versucht habe, in Linie mit dem Oberkörper zu halten. Das heißt, mit absenkendem Oberkörper versuche ich das relativ neutral mit runterzunehmen und mit anhebenden Oberkörper dann auch wieder mitzukommen. Problem dabei war aber, dass ich eher dazu tendiert habe, die Bewegungen hauptsächlich über den Rücken zu machen, weil mein Rücken dadurch weniger neutral war, als ich das eigentlich angenommen hatte. Und dadurch haben wir jetzt versucht, am Anfang und am Ende der Bewegung oder auch mittendrin so ein bisschen Extreme herzustellen.
Kurz davor, ja. Das ist auch eine total legitime Anwendung. Man kann eine Hyperextension verschieden machen und eine Variante ist so, dass man das eher für den Rücken macht, also so ein bisschen wie so ein Jefferson Curl und auch bewusst einrundet und dann hyperextendet oben im unteren Rücken. Genau, und wir haben jetzt das aber abgeändert.
Genau, und wir haben es jetzt so gemacht, dass wir halt so ein paar Extreme hergestellt haben, nämlich, dass wir beim Absenken des Oberkörpers versuchen, eigentlich fast schon ein Hohlkreuz zu erzwingen. Also das Becken verstärkt, überstark nach vorne zu kippen, in den Anterior Pelvic Tilt zu drücken und beim Hochkommen stärker aufzurichten, also in den Posterior Pelvic Tilt. Und ich finde, das ist so ein bisschen kontraintuitiv zu dem, was ich zumindest versuche bei einem RDL oder auch beim Kreuzheben zu machen. Da versuche ich ja nicht in der Aufwärtsbewegung mein Becken aufzurichten, zumindest nicht zu schnell, sondern so, dass der Körper quasi in Einheit mit dem Becken sich aufrichtet. Und so bei den Hyperextensions fühlt sich an, als würde ich das Becken frühzeitig verstärkt aufrichten und nach hinten kippen. Und der Oberkörper würde folgen. Aber wie gerade schon geteasert, ist das Ergebnis davon eher, dass der Rücken neutraler bleibt, als dass er da irgendeiner Position hinterher rennt. Und das fand ich sehr interessant.
Ja, also das hatte ich dann damals auch bei ihr Powerlifting Now, da hatten die auch ein bisschen ausgewertet, wie sie die Accessories Program, und da war das bei der Hyperextension genau so, dass man einen Anterior Pelvic Tilt unten in der Bewegung hatte, einen Posterior Pelvic Tilt oben und eben nicht versucht, sich zu überstrecken. Als in einfachen Worten erklärt, und das ist aber die subjektive Empfindung, die man dabei hat, wenn man runtergeht, geht man in ein Hohlkreuz, und wenn man, also Hintern rausstrecken. Man leitet eigentlich die Bewegung ein, indem man den Hintern rausstreckt, in den Hohlkreuz quasi geht und lässt sich dann runterhängen. Beim Hochgehen drückt man vor allen Dingen die Hüfte in das Pad rein und hip-thrustet sich quasi hoch. Ja, eigentlich ist das ganz gute Erklärung, hoch-hip-thrusten und schiebt dann dadurch das Becken eher so ein bisschen unter. Das ist, wie sich das subjektiv dann anfühlt. Also man geht ins Hohlkreuz, man schiebt die Hüfte wieder unter beim Hochgehen. Wenn man sich das auf dem Video anguckt, merkt man auf einmal, ich mache eine ganz normale, objektiv gesehen, wenn du es auf Video anguckst, bleibt dein Rücken einfach neutral auf einmal. Und wenn man aber versucht, subjektiv neutral zu bleiben, merkt man, dass man doch ganz schön einrundet und sich überstreckt. Was im Alltag ja völlig okay ist. Und Körper ist ja sehr effizient, ne? Der sucht sich den energiesparendsten Weg immer. Aber wir wollen ja nicht effizient sein beim Powerlifting, wir wollen effektiv sein und Maximallasten bewegen. Und ich glaube, das war in der gelöschten Folge, deswegen erzähle ich jetzt auch, warum das mein zweiter Gamechanger war. Ich habe ewig gestruggelt mit dem Hinge. Leute hat das immer kritisiert, dass ich mich zu viel überlehne oder irgendwann der Rücken einfach einrundet, anstatt dass die Hüfte nicht mehr nach hinten geht. Da kann man das auch gut kontrollieren, wenn man sich beim ADL mal anschaut, geht die Hüfte die ganze Zeit nach hinten oder geht irgendwann die Barbell runter und die Hüfte geht gar nicht mehr nach hinten. Dann ist es meistens über den Rücken eingeleitet oder der Schwerpunkt verschiebt sich sehr, sehr stark. Und da war dann irgendwann der Aha-Moment, dass ich gesagt habe, guck mal, eine Hyperextension mache ich immer so und das geht voll gut. Und dann meinte er, ja, hä, wieso machst du denn ADL nicht so? Das war gerade ein perfekter ADL. Als ich das versucht habe, in der Luft zu mimen, wie ich die Hyperextension mache, das ist mir immer sehr natürlich gefallen. Und seitdem habe ich gar keinen Struggle mehr. Mein Heben hat sich verbessert. Ich versuche das jetzt auch in die Beuge mitzunehmen. Und ja, witzigerweise ist mir dann auch aufgefallen, dass ich eine kurze Verbesserung damals hatte, als es sehr bergab ging. Und dann wurde es wieder schlechter, als ich probiert habe, von meiner ursprünglichen Erklärung vom Sumo Deadlift wegzugehen. Da hatte ich nämlich auch gesagt, gegen das Einrunden, versuch einfach beim Runtergehen wirklich übertriebenen Hohlkreuz zu machen. Weil meistens fühlt es sich an wie ein krasses Hohlkreuz, aber es ist eigentlich neutral. Und dann habe ich in meinem Kopf angefangen, neutraler zu bleiben im unteren Rücken. Und bin wahrscheinlich immer mehr eingerundet, habe die Last immer mehr erhöht. Und ja, seitdem ich das jetzt bei allen Movements mache, Conventional, ADL, irgendwann dann auch Sumo, ist das deutlich, deutlich besser geworden. Fühlt sich beim ersten Mal so ein bisschen ungewohnt an, ne? Weil es irgendwie natürlich eine ungewohnte Bewegung
ist. Nicht nur beim ersten, wahrscheinlich auch beim fünften und zehnten Mal irgendwie. Also das ist zumindest mein Eindruck. Vielleicht fällt es auch anderen leichter als mir, höchstwahrscheinlich. Aber ja, also ich habe da auf jeden Fall ein bisschen mit zu strugglen, gerade bei den ADLs. Also bei der Hyperextensions, finde ich, ist es dann schon intuitiver. Mhm. Bei den ADLs finde ich das deutlich schwerer, weil ich da null einschätzen kann, in dem Moment, wie weit sollte ich jetzt noch gehen. Ja, also da sich sehr drauf zu verlassen oder drauf zu konzentrieren, wie weit bewegt sich die Hüfte nach hinten und wie gut kann ich da die Position halten im Vergleich zu, bringe ich jetzt die Hantel nach unten. Dann sich wirklich loszulösen von, wie weit bringe ich die Hantel nach unten, ist schwer. Und das kann man sich ruhig eingestehen. Es fällt mir ja auch super schwer. Aber ja, da muss man halt dann viel Arbeit hinein investieren. Es ist dann halt einfach anstrengend und kommt dann nicht mit, hier Q, ich setze das jetzt um, funktioniert alles super. Gibt sicherlich Leute, bei denen es klappt, aber die meisten Leute müssen sich wahrscheinlich darauf einstellen, dass sie halt auch dafür arbeiten müssen, dass das funktioniert.
Ja, filmt euch da gerne mal beim ADL, bei der Hyperextension. Ich finde jetzt auch mittlerweile, wieder Hyperextension ist ein gutes Teaching-Tool. Und beobachtet mal, wie ihr in der, zum Beispiel beim ADL, in der aufrechten Position steht. Beobachtet mal diese kleine Lordose im unteren Rücken. Ist ja normal, Körper besteht aus verschiedenen Lordosen und Kyphosen. Im unteren Rücken ist meistens eine kleine Lordose. Und oft passiert es halt, wenn man ADL, dass diese verschwindet und man dann in der Endposition auf einmal mit einem, in Anführungszeichen, geraden Rücken steht. Also wortwörtlich, es sieht halt wie eine Linie aus. Aber das ist ja eben keine neutrale Form. Die neutrale Form ist ja eine S-Kurve quasi und die verliert man dann manchmal. Und ja, da kann man sich mal gut kontrollieren und probieren, ob man daran nicht arbeiten kann. Ja, und der letzte Punkt ist ein aufrechter und korrekter Brace. Und ja, sehr viel, der Körper sucht sich ja, wie gesagt, immer einen schlauen Weg, ist mir dann bei mir aufgefallen, dass ich fast in allen Bewegungen mein Brustbein einfällt. Also ich leicht gecrunched bin und das so mein Standard-Approach war, dass ich aber dadurch auch nie richtig, erstens meistens irgendwo anders das ausgeglichen habe, eben meistens im unteren Rücken, dass man dann auch einrundet, um dagegen zu arbeiten. Und die zweite Sache ist, dass man halt, ich würde es mal so formulieren, früher, und das sehe ich auch bei ganz vielen, ist Bracing gleichbedeutend mit ich krampf mich zusammen. Und so Sachen wie ich mach mich fest und mach dich klein sind so Cues, die ich komplett gestrichen habe mittlerweile. Sogar das Gegenteil eher, bei manchen zu sagen, mach dich ein bisschen aufrecht. Bei manchen führt es dazu, dass sie sich überstrecken, das will man natürlich auch nicht. Aber dieses bleib lang ist super wichtig, weil man dann viel mehr Platz hat, sich wirklich, ich sag jetzt mal, aufzuplustern und zu bracen in alle Richtungen und wirklich voll zu machen. Wenn man sich halt vorher cruncht, schnürt man sich so ein bisschen ab. Und das hat jetzt bei einigen Leuten auch schon eine sehr große Änderung gebracht.
Ja, also ich würde mich da auch einfach mit anschließen, weil ich das Gefühl habe, gerade wenn du an so problematischeren Technikänderungen arbeitest, wie du möchtest eine Person aus einem Extrem rausholen, die man sich mehr oder minder gemeinsam erarbeitet hat, ist Bracing meistens irgendwie ein Riesenfaktor dabei. Ich meine, es ist ein zentraler Faktor sowieso, weil ohne Bracing Schwerliften ist eh immer schwierig und manche versuchen das mehr passiv herzustellen als aktiv und du wirst im Regelfall stark davon profitieren, das aktiv umsetzen zu können oder besser aktiv umsetzen zu können und viele vergessen das dann und konzentrieren sich dann auf so technische Feinheiten und versuchen, die dann so gut umzusetzen, dass sie dabei vergessen, wie richtiges Bracing funktioniert und machen das dann nebenbei, obwohl das eigentlich die Hauptaufgabe sein müsste. Und da kann man dann oft schon wieder anschließen und sagen, hey, komm, lass uns mal ganz, also lass uns mal die Technik so anpassen oder danach ausrichten, wie wir dich bestmöglich gebraced bekommen und nicht, wie es jetzt erstmal auf einer Freak-Skala von 1 bis 10 so eine gute 8,5 ist und du versuchst irgendwie einen super krassen Outlier-Lifter nachzuahmen, sondern konzentrier dich auf, du musst die Basics machen, gell? Ja, irgendwie kommen wir wieder
ja, raus. Ja, aber zurück. Es sind halt schwierige Basics, ne? Also ich glaube, wenn man sagt, ja, Bracing kann ich so, ne? Das bin ich gut, brauche ich nicht, kann ich. Kann man es wahrscheinlich nicht. Also dann kann man noch nicht abschätzen, wie komplex das ist, zu perfektionieren. Und wir machen ja das Ganze, ich meine, dieser Spruch, ich weiß nicht mehr, wer den gedroppt hat, ich glaube, ich weiß es sogar, aber dieses, ja, Powerlifting ist ja voll einfach und im Prinzip, du setzt dich hin, stehst auf und so und denke mir dann auch so, ja, Dart ist auch einfach. Du nimmst einen Pfeil und wirfst ihn ins Bullseye rein und Biathlon ist auch einfach.
Nicht,
du schießt ein paar Dings ab und dann läufst du mit den Skiern bis zum Ende. Easy peasy. Also ja, aber mach das mal zur Perfektion so, ne? Dass du dann halt alles genau triffst und das mit 300 Kilo auf dem Rücken und ja, Bracing ist da auch so eine Sache.
Und das vor allem reproduzieren kannst.
Genug gearbeitet hat.
Aktiv reproduzieren kannst und weißt, ah, ich muss das und das machen und dann kriege ich das und das hin. Davon sprechen wir ja, egal ob jetzt Biathlon, Dart, Skispringen, you name it. Ja, du kannst sicherlich, du wirst, nimm einen Noob-Skispringer, pack den auf eine Skischanze, der wird schon, egal ob er jetzt gut landet oder nicht, aber der wird halt so, ich weiß nicht, wie weit die springen.
Ich glaube, Skispringen ist einfach ein schlechtes Beispiel, weil es einfach komplett insane, also 100 Meter in die Luft zu jagen auf
dem Skier. Genau, aber dann, scheiße, jetzt expose ich mich natürlich. Der wird schon irgendwie unten ankommen. So, und der wird auch mehr als 5 Meter gesprungen sein. Aber das kann ja nicht der Maßstab sein. So, ich meine, ja, genau.
Vielleicht kommt er komisch an. Und
genau, vielleicht kommt er komisch an. Und vielleicht steht er auch einen Sprung direkt beim ersten Mal. Möglicherweise, kann ja sein. Aber darum geht's ja nicht. Es geht ja nicht darum, jetzt per Zufall oder aus 100 Sprüngen einen gut zu stehen. Sondern es geht darum, aus 100 Kniebeuge-Raps 99 sehr, sehr gut zu machen und oder in 99 daran zu arbeiten, dass die 100. perfekt wird. So. Also da.
Oder einen gültigen Squat reinkriegen ist jetzt nicht so schwer, aber einen gültigen Squat mit 200, 300 Kilo reinkriegen, das ist schwer.
Genau, darum geht's halt. Und klar ist es dann halt einfach hinsetzen, aufstehen oder hinlegen und eine Hantel hochdrücken oder Hantel vom Boden aufheben. Klar, ist an sich so in der Basis, in der möglichst abstraktesten Betrachtung ist es super einfach. Aber das möglichst effektiv und in einem gewissen Rahmen effizient zu machen. Also effizient im Sinne von konservierend, sodass du es halt möglichst lange machen kannst. Das ist dann halt schon ein anderes Business.
Dann vor allen Dingen, ich glaube auch vielen Leuten, die talentiert sind, in Anführungszeichen, oder gut sind, denen fallen einfach bestimmte Sachen zu. Hat jetzt auch mal diesen schönen Spruch hier, Talent is what comes easy, everything else is work. Mhm. So ein kleiner Motivationsspruch. Aber ja, manchen Leuten fällt einfach vieles einfach. Aber was ich als Coach gerne will, ist, dass ich alles aus dem Athleten rausholen kann. Und ich bin der Meinung, dass generell von vielen Leuten diese Fähigkeit noch nicht da ist, also sowohl von Athleten als auch Coaches, dass da noch viel mehr rauskommt. Also seit ich gesehen habe, die letzten Worlds und die letzten PA Nationals, wo du schon denkst, okay, die sind schon krass, und aber die sind halt so krass, weil sie talentiert sind, und dann machen die aber nochmal 100 Kilo mehr. Dann denkst du dir, nee, der Körper kann einfach viel mehr. Ich hatte neulich bei einem Stronger by Science Podcast auch gehört, da haben die mal erzählt, wie ineffizient eigentlich das Muskelsystem ist durch die Hebel und wie viel Kraft ein Muskel eigentlich aufbringen kann. Und dass auch irgendwie viele Sachen, die für gegen guck mal, Kraftsport wirkt ja gegen Osteoporose, ne? Und viele denken, das ist wegen dem Gewicht, mit dem du deinen Körper belädst. Und dann war irgendwie die Theorie, genau, darum ging's. Da haben dann Leute gefragt, ob Zug-Movements dann halt auch gegen Osteoporose helfen, wenn man jetzt speziell dafür trainieren will, weil da wirkt ja kein Gewicht auf den Körper runter, weißt du? Mhm. Und dann hat Greg Knuckles gesagt, die Vorstellung kann er nachvollziehen, aber was die Leute nicht verstehen, es ist nicht das Gewicht, was die Knochen stärker macht, also das äußere Gewicht, sondern die Zugkraft der Muskeln. Und die Muskeln können eigentlich, also ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, aber wenn du so, weiß ich nicht, er meinte, wenn du 20 Kilo hebst, dann zieht der Muskel gerade mit einer Kraft von 500 Kilo oder so. Einfach, weil die halt so einen krassen Winkel überwinden können. Also die Muskeln sind halt extrem stark und die Sehnen sind so, so hart eigentlich. Und was eigentlich, also was meistens dann zu Überlastung führt, ist halt eher die Muskelkraft, die dann halt falsch wirkt oder falsch abgeleitet wird. Und das war für mich auch nochmal so ein Eye-Opener. Wenn du das halt richtig einsetzt, was du hast, dann kannst du da halt richtig viel rausholen. Und ich glaube, bei vielen Leuten, die denken, naja, sie haben kein Talent oder sind schlecht in einem Lift, ist vielleicht noch nicht so die richtige Ausführung da oder die richtige Sache, die anderen vielleicht intuitiv zufällt. Oder was mir und auch anderen Liftern oft ausfällt, dass die noch so einen alten Cue im Kopf haben. Und der dann einfach so stickt seit 10 Jahren und dann, ach so, ja, nee, stimmt, ich mach das ja immer so. Und dann, ach so, nee, hä, warum eigentlich? Ja, nee, habe ich mal vor 100 Jahren so gehört, das mache ich jetzt immer so. Und wenn man das mal manchmal so rauskriegt, so kleine Stellschrauben, dann geht's auf einmal komplett durch die Decke. Und ja, das finde ich immer interessant, solche Sachen rauszufinden. Und da gehört natürlich sowas dazu. Wie Bracing und Fußposition, und viele machen es einfach richtig. Also das ist ja auch das Coole, wenn man ein Teaching-Tool findet und dann sieht man, alle, die krass sind, machen das halt schon richtig, aus Versehen.
Ja.
Frag mich, was wir alles noch falsch machen, so was man vielleicht noch. Aber das finde ich auch im Coaching gerade spannend, dass ich dadurch auch, also durch mein Coaching, Sachen finde, mit denen ich Leuten dann hoffentlich helfen kann.
Ich wollte gerade sagen, offensichtlich einiges, und das haben jetzt die letzten Monate auch schon gezeigt, dass da viel Platz zur Aufarbeitung noch ist, und das finde ich auch sehr gut. Also wir hatten ja jetzt, glaube ich, so einige große Momente in unserer Zusammenarbeit, so als Coaching-Team, wo man gesagt hat, okay, wir machen jetzt das, um besser zu werden, und dann haben wir das gemacht und dann sind wir besser geworden. Und ich glaube, auch einer dieser Momente ist, dass du in dein Coaching gegangen bist und dass wir dann so diese Themen, die du da jetzt an die Hand bekommen hast, auch immer mit besprechen und uns darüber austauschen, weil ich glaube, dass wir beide da, also ich spreche einfach mal für uns beide, so viel mitnehmen können und auch so viele Lücken noch identifizieren, die wir aufzufüllen haben, und das dann halt eben versuchen aufzufüllen, und dann ist der Blick fürs große Ganze einfach deutlich geschulter und bringt uns näher an unser Ziel. Und damit bin ich, ja, finde ich sehr gut. Also ich finde sehr gut, dass wir jetzt im Hinterkopf haben können, wir machen noch vieles falsch. Denn dann wissen wir haben immer noch Raum zur Verbesserung und nicht.
Ja.
Ja, wir sind jetzt schon perfekt, aber irgendwie läuft's nicht.
Coaching, ich finde auch generell der Coaching-Standard, da wird sich halt in den nächsten 10 Jahren hoffentlich noch viel tun, und da hat sich auch schon viel getan. Also ich kann es nicht verstehen, wie Leute heute noch Scheiko oder sonst was verehren. Also ja, so klar, wie die Beatles, die, gut, vielleicht ein schlechtes Beispiel, also als Wegbereiter natürlich. Aber wie man die dann wirklich so nach dem, was die sagen, hat Hand und Fuß, ist halt kompletter Quatsch so mitunter. Und man muss auch sagen, so viel Gutes, wie die in den Sport reingebracht haben, haben die auch extrem viel Schlechtes reingebracht. Also man muss ja nur von Westside mit den ganzen Schmerzmitteln und Hau drauf Mentalität über, also auch ein Schalke hat noch gecued, hier, du darfst nicht mit den Knien über die Füße, sondern du musst die nach außen schieben, so Kniebeuge ist nach außen und nach innen von den Knien und dann machst du halt deinen Hip-Shoot. So, also da ist auch viel Quatsch, aber das kannst du denen jetzt nicht vorwerfen. Du kannst nur den Leuten was vorwerfen, die halt 20 Jahre später denken, nee, nee, das, was die vor 20 Jahren gemacht haben, ist halt besser als das, was sie heute queuen.
Ja, früher waren die einfach alle härter. Deshalb werden auch heute noch alle Weltrekorde gebrochen.
Deswegen haben sie nach 10 Jahren auch keinen Sport mehr, nie wieder gemacht. So. Ich hatte noch ein kleines Thema, also es ist eigentlich ein großes Thema. Und zwar habe ich dir ja schon geteasert, ich habe einen Podcast, auch mal natürlich wieder aus einem schönen anderen Sport, über Schach gehört. Und ging zwar schon so ein paar konkrete Schachsachen, aber ganz viel ging generell um Training. Es war ein Trainer, Jakob Agard, der auch viele Bücher geschrieben hat und viel mit, ich sage mal, Profis zusammenarbeitet, die halt Großmeister werden wollen, Weltmeister werden wollen und schon da in der Vorstufe sind, über Fortgeschrittene bis dahin. Und da geht es natürlich dann auch sehr viel um mentale Sachen, wie gehe ich ans Training ran, wie soll ich den Prozess halt bewerten. Die stellen sich natürlich auch dieselben Fragen wie wir. Also wie werde ich prozessorientierter? Es gab da halt einen großen, Sam Shanklin, das ist ein großer Schachspieler und der hat dann auch nacheinander immer weiter gestruggelt und hat es nicht geschafft und hat auch sehr viel mit Unsicherheit einfach zu kämpfen. Und hat ihn dann gefragt, ob er Vertrauen hat, dass er das irgendwie schaffen kann oder ob er einfach nicht der Typ dafür ist, der das, also vielleicht schafft er das ja nie, ne? Hm. Und der Jakob Agard, der Trainer, hat gesagt, er ist einer, der sehr ehrlich zu den Leuten ist und der auch selten in absoluten oder sehr überzeugt spricht, weil er sagt, man kann nicht sagen, ja, 100 pro und nein, 100% nein, sondern er ist da sehr, tut sich da schwer, was mit 100%iger Sicherheit zu formulieren. Und dann hat er ihn aber gefragt, glaubst du, dass wir gerade das Richtige dafür machen? Und dann hat er Sam Schengle gesagt, ja, ich glaube schon, dass wir das Richtige machen, um besser zu werden. Und dann hat er gesagt, dann glaube ich, du schaffst das, weil es hat immer funktioniert. Wenn du weiter das Richtige machst, wirst du irgendwann dein Ziel erreichen. Und was er geprägt hat, so ein bisschen, da haben die sich dann, es war einer, der so ein Camp von ihm besucht hat, der dann den Podcast mit ihm gemacht, war eine Formulierung, die auch so ein bisschen dieses prozessorientierte oder zielorientierte, diese Differenzierung ein bisschen besser rausgearbeitet hat, finde ich. Und zwar hat er das genannt Certainty of Action im Gegenzug zu Certainty of Outcome. Und was er gesagt hat, du kannst dir nicht sicher sein über den was halt Outcome auf Deutsch?
Das Ergebnis.
Du kannst dir nicht sicher sein über das Ergebnis, ob du das erreichen wirst, aber du kannst dir sicher sein, ob das, was du machst, gerade das Richtige ist. Und das ist alles, worum du dich kümmern musst und was dir wichtig sein sollte. Er hat dann auch gesagt, dass viele zu sehr sich dann halt fokussieren, wann das Ergebnis kommt und was genau das Ergebnis ist. Und damit machst du dich halt fertig. Und also vor allem diese mentale Belastung, du kümmerst dich halt damit mit Fragen, die du nicht kontrollieren kannst. Was du aber kontrollieren kannst, ist halt, was du gerade machst. Und wenn du gerade was machst, was dich in irgendeiner Weise, wo du das Gefühl hast, das macht mich besser, dann sagt er, ist ganz wichtig zu verstehen, dass es komplett ausreichend ist. So, das ist das, worauf du dich fokussieren solltest. Ich habe so ein bisschen überlegt, oder es hat so ein bisschen meine Einstellung oder meine Frage beantwortet, ja, okay, wie werde ich denn prozessorientierter? Klar sagt jeder, ja, du musst immer den Prozess lieben lernen und darfst dich nicht so auf Zahlen fixieren. Jetzt beim Powerlifting vor allen Dingen ist es ja ein Riesenthema. Und da habe ich mir jetzt als Herleitung genommen, ich spreche nicht mehr über Ziele, sondern eher über Visionen. Und wenn ich über Ziele spreche, dann mache ich das nur unter zwei Bedingungen. Entweder ohne eine konkrete Zahl, also anstatt zu sagen, ich will 52 Kilo beugen, sage ich halt, ich formuliere das mal zu Ende. Wenn du ein Ziel formulierst, dann entweder ohne eine konkrete Zahl oder ein konkretes Datum. Das heißt, du kannst sagen, ich will mal 250 Kilo beugen. Aber nicht, ich will in einem Jahr zum 4.8. zu dem Mii 250 Kilo beugen. Oder du sagst keine Zahl und sagst aber einen Zeitraum. Also ich will besser in der Kniebeuge werden bis zu dem Datum. Das sind gute Ziele, wenn sie entweder nicht an den Zeitraum geknüpft sind oder nicht an eine genaue Zahl, weil das kannst du nicht beeinflussen, ob du 10 Kilo oder 15 Kilo. Du kannst alles richtig machen, aber dann weißt du halt nicht, was der Körper bringt. Und ansonsten, was du wirklich dir als Ziel nehmen kannst, so konkrete Sachen und die, auf die du dich konzentrieren solltest, das sind Sachen, die du dafür machen willst. Also eine Vision formulieren und dann ein Ziel, was muss ich dafür machen? Also ich will besser in der Bank werden bis zum nächsten Meet. Oder ich will irgendwann mal 250 Kilo beugen. Was muss ich dafür machen? Dann überlegst du das und dann machst du die Sachen. Und wenn du die Sachen machst, das ist das Wichtige, musst du dir über den Rest keine Gedanken mehr machen. Dann machst du alles richtig so. Und das finde ich einen coolen Weg, wie man diese Prozessliebe kultivieren kann und sich rausbringt auf diesem ständig hinterfragen. Er hatte auch so die Nummer 1 Rule of Training, hat er gesagt. Also die wichtigste Regel hat er dann auch nochmal unterbrochen. Und wir haben noch gar nicht angesprochen. The number one rule of training is, if you're training, it's a success. Und dann hat er gesagt, es gibt kein Resultat beim Training. Du hast schlechte Tage im Training und du hast gute Tage im Training. Aber Training an sich hat kein Resultat. Wenn du trainiert hast und das machst, was du geil findest, dann warst du erfolgreich so.
Genial.
Und das fand ich richtig cool. Also das hat mich irgendwie inspiriert.
Zu Recht. Also ich finde, da sind jetzt so einige Sachen bei rumgekommen, die muss ich auch erstmal so ein bisschen prozessieren, aber da habe ich mir beim Anhören jetzt schon gedacht, geil, okay, da hat jemand nachgedacht und hat jetzt irgendwie für mein Gefühl das, was ich mir immer überlegt habe, irgendwie gut in Worte gepackt. Und das finde ich eh immer sehr beeindruckend, wenn Leute das können.
Ja, deswegen hat es mir auch total gefallen. Dass man Training ist erfolgreich, wenn du es gemacht hast. So, ne? Also du hast vorher formuliert, was muss ich machen, um besser zu werden? Und dann mache ich das. Und dieses Bewusstsein zu schaffen, ein Training kann scheiße sein und es kann gut sein. Aber solange ich das Training gemacht habe, ey, dann ist es geil, dann war es ein Erfolg. Und dann, das sagt er auch hier, was halt beim Powerlifting super schwer ist. Er sagt dann halt, dass man das Training nicht bewerten soll oder nicht, man soll sich nicht dauernd evaluaten. Also, ja, evaluieren, auf Deutsch quasi selbst prüfen, ob man schon besser geworden ist, so, ne? Das ist ja auch genau dieses, ich max aus und gucke, ob ich schon besser geworden ist, vielleicht ein bisschen. Oder ich will mal auf meinen Estimated 1RM gucken. Aber das muss man nicht. Wenn man weiß, das, was ich gerade mache, das ist das Sinnvollste, was ich gerade machen kann. Klar muss man irgendwann wieder prüfen, ob das funktioniert hat. Aber das sollte immer ein dauerhafter Prozess sein, der über einen längeren Zeitraum passiert. Und ein Training an sich ist eigentlich wertfrei vom Resultat. Sobald du es gemacht hast, war es ein Erfolg so. Fand ich eine sehr, sehr coole Einstellung. Auch dieses, man soll sich nicht dauernd bewerten oder dann auch halt dieses davor geschobene Ziele setzen, die halt für unbestimmte Visionen sind. Also ich will besser in der Bank werden, also mache ich jetzt Tempo und konzentriere mich da wirklich langsamer das Tempo zu machen. Und dann war die Session voll scheiße und du hast es voll verkackt. Aber das ist völlig egal, weil du hast dran gearbeitet. Jetzt droppe ich hier noch ein paar coole Zitate, die er bei sowas gebracht hat, wenn du halt eine Scheiß-Session hast. Er hat gesagt, the process of being good at something is being bad at it and trying. Und das fand ich auch mega cool, dass er gesagt hat, so, wenn du was gut werden willst, dann bist du da scheiße drin und versuchst einfach immer wieder. So. Und wenn man sich das halt vor Augen führt, so zum Beispiel, ne, ich will besser werden und mein großer Struggle ist wahrscheinlich, dass ich die Bar nicht kontrollieren kann. Also mache ich Tempo Bench Press. Dann mache ich eine Session und scheiß da komplett rein, mach's richtig schlecht. Ist egal, du hast es probiert und er sagt dann, das ist so ein Wrecking-Ball-Effekt. Manchmal muss einfach die Abrissbirne oft genug gegen die Wand gehämmert haben, bis sie einbricht. Ja. Und du brauchst halt die fünfte beschissene Session und dann kommt endlich die gute und dann kannst du es. Das heißt, super, wir haben die erste schon gemacht, die erste Session, lief kacke. Egal, erste Session erarbeitet. Hat auch die Geschichte über einen erzählt, der wollte eine Großmeisternorm und der hat halt richtig Pech gehabt. Da hat er gesagt, Schach ist halt sehr ehrlich, da kannst du schwer sagen, der war ein Arsch und Wetter war schlecht und der Schiri war blöd. Du siehst da meistens sehr schnell, dass du der Idiot warst. Und er hatte aber ein Beispiel gegeben, wollte jemand Großmeister werden. Und für eine Großmeisternorm musst du, glaube ich, in irgendwie bestimmten Auflagen 3 andere Großmeister mal im Turnier geschlagen haben. Und er hatte einen Gegner, der hat alle Normen erfüllt, um Großmeister zu werden. Und den hat er besiegt. Die hat aber schon vor einem halben Jahr, hatte der Gegner diese Norm erfüllt. Das heißt, er wäre der dritte Großmeister, den er hätte besiegen müssen, um selber Großmeister zu werden. Der Typ hat aber die offizielle Bestätigung von dem Verband genau einen Tag später erst bekommen. Das heißt, er war zu dem Zeitpunkt offiziell kein Großmeister, heißt, der Gewinn hat nicht gezählt. Und das hat ihn in so ein tiefes Loch geworfen, dass er halt 4 Jahre das nicht geschafft hat. Und mit dem hat er dann auch zusammengearbeitet. Und er hat ihm gesagt so, naja, also wird wahrscheinlich so 10 Turniere wird es dauern, bis du das überwunden hast. Und er hat ihm direkt gesagt, du wirst jetzt 2 weitere Turniere machen und du wirst richtig reinscheißen, so nach dem Motto. Und ja, es ist einfach, wir machen das Richtige und so lang. Er hat gesagt, dieser Prozess hat schon ewig und immer funktioniert, also wird er auch bei dir funktionieren. Wenn wir das Richtige machen, uns immer weitermachen, dann wird es irgendwann funktionieren. So, ist nur eine Frage der Zeit. Und ja, fand ich eine richtig coole Einstellung. Und auch so eine Philosophie. Er hat dann noch so ein bisschen über Micropain geredet, wenn man halt was verkackt, dass es so diese Frustration, wenn man frustriert ist wegen sowas wie zum Beispiel, ich wollte was machen, wo ich verbessere und schaffe das nicht, dass es eine gute Sache ist, wenn das, es gibt so sinnlose Frustration, kennen wir alle, was das ist, und es gibt aber sinnvolle Frustration und das sind diesen Micropain, und wenn man das unterscheiden kann, dann weiß man, hey, fühlt sich gerade, nervt mich gerade und da denke ich, glaube ich, an viele Lifter und auch an mich selbst, der mal schon beim Training komplett ausgerastet ist und hier rumgeschrien hat, habe ich gehört. Und da kann man sich auch wieder und ja, wenn man dann realisiert, dass das dazugehört einfach, ne? Und dass das gerade nervt, aber es muss jetzt noch 5-mal nerven oder 6-mal oder 3-mal oder 10-mal und dann aber irgendwann hat sich's gelohnt so. Finde ich eine sehr inspirierende Einstellung.
Embrace the Suck. Embrace the Suck. Shoutout an Team Benchboy. Ja, ich wollte eigentlich vorhin schon die Überleitung machen, als du ganz oft gesagt hast, dass wir das Richtige machen, dass die Leute da draußen bitte auch das Richtige machen sollen und uns hier 5 Sterne geben auf diesem Podcast und uns eine DM schreiben, um zu uns ins Coaching zu kommen. Wir versuchen auch immer das Richtige für euch zu finden. Also meldet euch bei uns, hört nächste Woche wieder rein. Da haben wir vielleicht sogar schon wieder ein kleines Schmankerl für euch aus dem internationalen Raum, meine Freundinnen und Freunde. Und bis dahin wünsche ich noch eine angenehme Woche. Gebt uns gerne nochmal Feedback zur Folge mit Joe und Luke. Und verabschiede mich aus dieser Woche, aus dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Adieu.